Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Ready for Review, dem engelsklanggleichen Podcast eures Vertrauens mit der in unfassbar guter Audioqualität heute aufnehmenden Sandra. Hallo Sandra.
Mi, 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 mi.
Wie geht's?
Guten Tag.
Guten Tag. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und dir?
Mir geht's immer gut. Ich bin doch heute sogar halbwegs ausgeschlafen und...
Ist ja auch Freitag, ne?
Aber ja, ich freue mich so aufs Wochenende. Da ist nämlich das, wenn man mal nachts geweckt wird, nicht so schlimm. Da bleibst du einfach länger im Bett. Ja, das stimmt. Also heute Freitag, der 3. Februar 2023. Und wie ihr wahrscheinlich schon hört, Sandra klingt unfassbar gut.
Ja, ist also, ich habe geübt. Nein, ich habe einfach mir ein neues Equipment geholt. Und das ist Premiere. Das ist die erste Folge mit neuem Equipment. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen... rumspielen, aber wir haben uns erstmal gesagt, wir gehen mit dieser Einstellung erstmal rein und gucken, wie sich das so anhört.
Also ich finde es unfassbar gut. Das wird wieder richtig Arbeit, das runter zu scalen, alles bei dir. Würde ich niemals tun.
Was man auch macht, macht man auch falsch.
Nein.
Ach, alles gut.
Nein. Ja.
Also wir hatten auch nochmal Glück gehabt, ne? Ich habe noch pünktlich zur Aufnahme noch die Shownotes von der letzten Folge fertig gekriegt.
Ja, und jetzt haben wir das eine, da ziehe ich das jetzt schon hoch. Du hast, glaube ich, das Rennen gegen ChatGPT gewonnen.
Ach so, okay, gut. Ich dachte, du machst die Überleitung für das andere Thema.
Nee, jetzt hast du. Jetzt sind wir okay. Da. Denn wir haben ja in der letzten Folge gesagt, hey, wir generieren auch mal parallel die Shownotes mit ChatGPT. Und so meine Erfahrung ist, das kann man auf unserer Webseite auch ganz gut sehen, der Output war weniger als der Input, weil ich musste ja alles Mögliche da reinschreiben, damit der Titel daraus was generieren konnte. Und er hat unsere neue Kategorie Ramsch aus dem Modem leicht anders interpretiert, als wir das gedacht haben.
Ja, Daniel geht nämlich shoppen im Internet.
Das fand ich so geil, dass er meinen Namen auch reingebracht hat. Bei Sandra lernt kochen, dass er das hinkriegt, habe ich gedacht, okay. Aber dass er dann dachte, bei Ramsch aus dem Internet, da geht der Daniel, ja, weil die Sandra hat ja die Kochen-Kategorie, ja, da geht der Daniel shoppen und, ja.
Im Internet.
Mhm.
Also zumindest hat der Modem gut interpretiert mit Internet.
Ja, das war schon mal, ja, also, aber ich sag mal so, die nächsten zwei Wochen ist deine Position noch gesichert.
Ja, du musst halt dem bessere Trainingsdaten geben.
Ja, ich will da ja nichts. Ich nutze ja einfach hier ChatGPT, ne? OpenAI und ich habe den Input auch dazu geschrieben. Ich glaube, das macht das Ganze noch lächerlicher, was da am Ende rausgekommen ist, ja. Ja, also ich werde da wahrscheinlich weiter auf die Sandra AI setzen und ja.
Sehr gut, mein Job ist dir gesichert. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Ja.
Aber ich fand's faszinierend, dass du eigentlich mehr schreiben musstest und dabei weniger Output rauskam.
Ja, was ich mich gefragt habe, ich habe es nämlich ganz vergessen zu machen, vielleicht hätte ich den Titel auch generieren lassen sollen.
Ja, das wäre auch interessant gewesen.
Weil ohne Witz, ich saß da und habe gedacht, oh, zeig mir dein Terminal und ich sag dir, ob du ein Junior bist, wäre schon ein sehr clickbaitiger Titel. Und dann hat mich mein Stolz gepackt und gesagt, na, das geht nicht. Erstens fehlt MS Teams im Titel und zweitens, man kann ja nicht nur Titels machen, damit die Leute draufklicken und sich das anhören. Aber ja, mal gucken, wie die Folge so performt. Weil wie wir eben festgestellt haben, die Clickbait-Titel laufen besser, ne?
Ja.
Ja.
Aber da frage ich mich, ob Krawall dann auch ein Clickbait-Titel war.
Garantiert.
Wahrscheinlich auch.
Klingt ja nach Garantiert, Konflikt. Ne? Das klingt ja so, ja. Ne? Und was haben wir noch? So Bonsai und Kettensägen war auch ziemlich gut.
Ja.
Jetzt schaue ich mal weiter, da war noch irgendwo eine andere. Das MS Teams der Build-Tools, muss ich sagen. Das
ja, das war grandios.
Das war wirklich grandios. Ja, wir müssen mehr MS Teams besprechen.
Also lieber Christian, dein Wunsch findet hier sehr viel Anklang.
Ey, jetzt heute geht das ja alles ineinander über, weil du sprichst von Christian und dann kannst du ja gleich noch erzählen, dass du mit Christian einen Podcast aufgenommen hast.
Ja, weil siehst du, ich bin ja heute in Hochform mit Überleitung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also worum ging's? Mit wem hast du da gequatscht? Was für ein Podcast
also,
überhaupt?
Also, ich habe mit dem lieben Christian von Focus on Linux gequatscht. Und dabei lief eine Aufnahme. Und dabei war noch jemand anders, aber nämlich der Andi von Engineering Chaos Podcast. Und wir haben uns über Static-Side-Generatoren unterhalten. Und wir haben darüber ich habe da schon den Christian schon gesagt, dass ich es total witzig finde, dass ich als Backend-Entwickler aus diesem Podcast zu Frontend-Themen geladen worden bin. Aber ich habe ein gutes Wort für dich, Angelique, Daniel. Wenn sie mal Kubernetes besprechen, dann sollen sie dich einladen, habe ich gesagt.
Ja, das ist, also Christian, da hast du mir einen eingebrockt hier, weißt du, das ist ja...
Naja, die Folge verlinken wir auch. Die müsste, wenn diese Folge rauskommt, auch mittlerweile Release sein. Und dann könnt ihr euch schlapplachen, wie ich über Frontend-Themen versuche zu reden.
Ja, aber du machst es ja ganz gut. Es ging ja auch um Static-Side-Generatoren, glaube ich, primär, ne?
Naja, also ich habe mir auch vorgestellt, warum ich jetzt eingeladen wurde, weil wahrscheinlich jetzt Backend-Entwickler ansehnliche Homepage habe. Und die Frage ist, wie kriege ich das als Backend-Entwickler so hier ansehnliche Homepage halt her? Und deswegen glaube ich schon, dass der Grund war, warum ich da eingeladen wurde.
Stimmt, deine Seite ist wirklich ansehnlich. Jetzt frage ich habe jetzt eigentlich erst gedacht, du hast irgendein Theme da drauf. Du hast garantiert ein Theme da drauf.
Natürlich habe ich ein Theme drauf. Meinst du, ich mache sowas selber?
Aber du musstest das nicht irgendwo auf... Published with... Man muss im Impressum gucken oder so, dann...
Naja, also ich hab die schon ein bisschen modifiziert, weil ich ein paar Sachen brauchte, die halt von vornherein nicht da war, aber ja. Aber hauptsächlich, ja, keine Sorge, also CSS-Magic und HTML, obwohl HTML kriege ich meistens auch noch selber hin, aber das meiste habe ich dir, ja, ich glaube, ich habe zwei kleine, also das könnt ihr auch gerne bei mir auf dem GitHub nachschauen, also ich habe es ja öffentlich.
Ja, und eine schöne Seite und natürlich muss man dich dann einladen, weißt du, dass man da auch, ja, also mit dem Christian nochmal.
Hast du noch in den Bogen gekriegt.
Mit dem Christian nochmal verziehen, ich habe hier trotzdem eine Notiz und ja.
Ja, nee, Christian, du hast auch schon ein Klassenbuch eintragen.
Ja, genau. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil dieser Sandra hat mehr. Ja,
genau. Für späte Shownotes abgeben.
Ja, und heute dein neues Setup, das ist ja das erste Mal im Einsatz und wir hoffen wirklich, dass das hier, dass sich das positiv auswirkt. Wir haben ja, also heute kam die letzte Folge raus und wir haben schon Feedback bekommen, nämlich vom, lass mich schnell gucken, Hendrik. Ja.
Ja, ja.
Und der hat eigentlich einen sehr, sehr guten Tipp, der uns aber nicht hilft. Und den wollen wir trotzdem mit euch teilen. Der Hendrik hat nämlich geschrieben, dass er gerade die neueste Folge hört. Übrigens hat er über das Kontaktformular geschrieben, es funktioniert also. Und der hört gerade die neueste Folge und der hat den Tipp, dass man sich mal auf Phonik angucken kann. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und das ist ganz cool, weil bei Phonik kannst du so eine MP3-Datei reinjagen und dann lässt er da so ein paar Filter und Gedöns drüber laufen. Danach klingt es noch besser, als es vorher klang. Das habe ich bei meinem alten Podcast, Herr Mies will's wissen, auch so gemacht. Bei Podigy ist das automatisch mit drin. Ich glaube aber, dass man es nicht konfigurieren kann. Oder ich habe das nicht gefunden, dass man das konfigurieren kann. Die haben quasi ihre eigenen Einstellungen da und ihr eigenes, was sie haben möchten. Und ich glaube,
das heißt, dass dieser Service würde halt helfen, wenn du deinen Podcast selber hosten würdest.
Genau, wenn du den selber hostest. Also ich hatte das zum Beispiel so, ich habe die damals da dann hochgeladen, die Folgen. Und dann kannst du da auch sowas, also was ich zum Beispiel konfiguriert habe, dass er das automatisch in mein S3-Bucket lädt. Ne? Also damals, inzwischen ist Herr Mies wird wissen, auch bei Podigy und dann habe ich die Folge quasi über Auphonic bearbeiten lassen und die fertige Datei mit den fertigen Shownotes und allem, das haben die auch alles automatisiert, ist dann ins S3-Bucket geladen worden und mit der Datei habe ich dann gearbeitet und den Podcast gepublished.
Okay, also eine gute Lösung für Selbsthoster.
Genau, und ich glaube, Auphonic ist auch bis für so eine gewisse Weile, jetzt ein paar Jahre her, dass ich damit gearbeitet habe, aber ich glaube, du hast sogar ein paar Freiminuten da drin.
Ja, ich habe heute nachgeschaut.
Ja, 2 Stunden.
2 Stunden pro Monat hast du frei. Danach die nächste Stufe, also was wahrscheinlich für uns interessant wäre, wäre 9 Stunden pro Monat und das kostet dann 10 € im Monat.
Und was eigentlich ganz cool war, das habe ich nämlich damals auch einmal erlebt. Einer meiner Hörer hat mir sogar damals Credits geschenkt. Also du kannst Leuten Podcasts quasi Credits schenken, wenn du denen helfen möchtest oder Interesse an einer au guten Audioqualität hast. Das war ganz cool. Dann hatte ich nämlich damals ein paar Minuten extra und dann bin ich gut mit meinem Podcaster durchgekommen, weil Herr Mies will's wissen, sonst mit diesen 2 Stunden immer sehr knapp gerade so über die Runden gekommen ist. Ich hätte auch irgendwann mal Geld eingeworfen zwischenzeitlich. Aber ich kam mit den 2 Stunden recht weit.
Ja. Also wir würden schon kläglich scheitern mit den 2 Stunden.
Ja, das stimmt. Aber gut, dann könnte man überlegen, wenn man das Geld bei Podigee wieder spart. Dafür hast du den ganzen Verwaltungsaufwand. Das haben wir auch schon zigmal im Podcast besprochen. Wenn wir irgendwann mal richtig viel
Ja.
Zeit haben und doch wieder alles selber hosten und machen wollen, dann
Genau,
vielleicht.
also wenn
Aber
unsere Lebens-To-Do-Liste was kleiner wird, dann können wir uns das mal angehen.
wenn ich es meiner Tochter beigebracht habe, das selber zu machen, dann kann die das machen. Also in den nächsten Jahren vielleicht.
Du musst ja ihr erstmal das Backen beibringen.
Ja, wenn sie das interessiert. Ich glaube, momentan sind das noch eher so grundlegende Sachen, die sie nicht spannender
Ja,
findet.
das, du. In 6 Monaten sieht die Welt anders aus.
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Auf jeden Fall. Gut, damit sind wir durch die Hausmitteilungen geprescht und kommen.
Tja, ungewöhnlich, ne?
Ja, und vor allem auch so flüssig, weißt du, so ohne, also das ist alles nur so ineinander übergegangen. Es passt alles sehr
Ja,
gut.
das macht das neue Equipment.
Ja, also das ist ganz, auch viel entspannter, die Sandra hier an meiner Leitung. Es ist was ganz Neues. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen.
Der war total schockiert, der Daniel, wo er mich das erste Mal gehört hat.
Ja, warte, wer sind Sie?
Genau.
Codewort, Codewort.
Ja, so
Ja,
sieht's aus.
kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, der wunderbaren Sandra lernt kochen Kategorie. Wieder mit einem Rezept, Titel vom Rezept, wo ich sagen würde, das könnte das Rezept sein.
Ja, heute gibt es Spaghetti, haben wir lange nicht mehr gehabt. Und das ist Spaghetti mit Artischocken und Schafskäse. Und eine aus der Kategorie Schneideküche. Küche. So, was brauchen wir dafür? Also, ihr müsst erstmal Spaghetti kochen. Ihr wisst ja selber, wer im Team Daniel ist, macht die Nudeln selber. Wer im Team Sandra ist, nimmt die gekauften Nudeln. Und ja, jetzt ist man so, schmeißt sie ins Wasser und kocht sie erstmal. Dann wird eine Pfanne genommen, auf Temperatur gebracht und ein bisschen Olivenöl reingetan. Und dann kommt eine Dose Artischocken rein. Im Originalrezept kommt da Knoblauch noch rein, aber ich lasse den Knoblauch weg, weil wir in einem knoblauchfreien Haushalt leben. Dann, wenn also die Spaghetti müssen al dente sein, dann abtropfen lassen. Und beiseite ist mal stehen und dann die Artischocken, wenn sie nur ein bisschen durch sind, dann halt Schafskäse in die Pfanne geben. Dann halt die Pfanne am besten, also den Herd ausschalten und dann nochmal die Pfanne noch ein bisschen 1 Minute auf der Pfanne lassen. Auf der Platte lassen, damit der Schafskäse sich da ein bisschen zerfließt. Ja, dann die Nudeln rein, durchmixen und fertig ist. Bisschen Pfeffer rein. Und schon ist das fertig. So, wenn ich jetzt mal unsere Checkliste durchgehe. Und also das ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Ich bin der Meinung, auch in der kleinen Büroküche kochbar. Und auch im Büro essbar. Und ich finde, das gilt ganz gut zwischen nur ich und das ganze Team.
Ja, das war ja ein richtig kompaktes Rezept.
Ja, das ist so ein Sommerrezept, ne?
Artischocke ist etwas. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gegessen habe. Aus irgendeinem Grund esse ich sie nicht.
Also, wenn du Artischocken so kaufst, ich glaube, die kriegst du, glaube ich, in Deutschland nicht. Ich kenne das immer nur aus den französischen Märkten. Und mir schmecken eigentlich auch nur die Artischocken aus der Dose, weil die da so ein bisschen so eingelegt sind, ne? Bisschen nicht so hart sind.
Also
Ich glaube, du musst einfach mal Artischocken aus der Dose
ich
essen.
glaube, ich müsste die überhaupt erstmal probieren. Eigentlich esse ich alles und eigentlich lebe ich so ein bisschen nach dem Grundsatz, ich muss alles wenigstens einmal probiert haben. Kann mir ja immer noch
Du warst noch
sagen.
nie Artischocken? Du
Ich
bist noch
habe,
nie nach
glaube ich, noch nie,
Artischocken?
ich glaube, ich habe sie noch nie gegessen und ich weiß nicht, warum ich sie nie bestelle. keine Ahnung, gibt's ja auch mit der Pizza und so.
Ja.
Aus irgendeinem Grund, ich habe schon echt viele Sachen gegessen, aber Artischocken, nicht, dass ich wüsste.
Hast du schon mal Insekten gegessen?
Insekten nicht, aber Schnecken.
Okay, und wie hat die Schnecke geschmeckt?
Gut, das war so in so einer Pfanne angemacht, so ein bisschen, hat mich ein bisschen an Garnelen erinnert.
Ah, okay, ich wollte schon fragen, ob es nach Hühnchen schmeckt.
Ja, alles schmeckt, oder für mich schmeckt alles nach Artischocke, aber nee, also ich fand, es war so ein bisschen von der Konsistenz und allem, mich hat es ein bisschen an Garnelen erinnert, vom Mundgefühl, vom Geschmack her. War das nicht so viel. Also das war dann eher, das war so so ein bisschen französische Küche angemacht. Das war eigentlich eine leckere Soße. Ich glaube, da war auch was mit Wein. Das war auch überbacken. Und also ja. Also irgendwie sowas. Ist schon ein Weilchen her. Ich habe es probiert und habe gedacht, ja gut, ja, kann man essen, muss man nicht, aber war okay.
Das macht mich neugierig, weil ich Garnelen esse ich eigentlich ganz gerne.
Ja, dann ab in den Garten und dann...
Genau, ab in den Garten. Nein, ich glaube, vielleicht würde ich einfach mal französisch essen gehen und dann kann ich mir das ja bestellen.
Ja, genau. Also das ist, kann man auf jeden Fall mal, oder man bestellt sich ja zu zweit, kann man ja auch nur sagen, man möchte mal probieren. Das sind die wahrscheinlich gewöhnt.
Eben, also als Vorspeise oder so.
Ja. War auch eine Vorspeise damals. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Hat damals eine Freundin gegessen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mal probieren, das ist spannend und war okay, war lecker.
Ja, mega.
Ja, sehr gut. Mega sind auch die News des Monats und ja, da geht's aufs Meer oder aufs Eiselmeer.
Ja, eigentlich erstmal auf den See.
Auf den See, okay.
Ja, und zwar die IUC hat eine neue Ankonferenz zu announcen, nämlich die J-Sale. Und das ist in guter alter Ankerkonferenz-Manier, aber diesmal kombiniert mit Segeln. Und zwar würde das in Holland stattfinden, bei einer Segelschule. Da würden wir halt so ein bisschen Jugendherberge-Style Unterkünfte haben. Und da wird halt vormittags, also einen halben Tag halt Ankerkonferenz stattfinden und nachmittags kann man halt segeln gehen. Das heißt aber nicht, dass ihr segeln gehen müsst, sondern könnt natürlich auch andere Aktivitäten machen. Und die Idee ist dabei, dass man bei den Aktivitäten halt sich ja noch weiterhin so ein bisschen austauschen kann über die Session halt hinaus. Und das würde in der Woche nach Pfingsten stattfinden. Ja, wir würden euch die Seite halt verlinken. Auch in Aufruf, wenn das was für euch ist, gerne jetzt schon anmelden. Denn wir bräuchten bis Ende Februar 20 Anmeldungen, damit das überhaupt stattfinden kann. Denn das ist halt mit dem Partner von der Segelschule haben wir einen Deal, dass wir bis Ende Februar halt sagen können, findet statt, findet nicht statt. Und ja, also von der Idee her eigentlich ein nettes Konzept.
Ich bin ja eher so der Passivsegler. Also ich sitze auf dem Schiff und segel halt mit.
Ja, das kannst du ja gerne machen. Du kannst dann den, du kannst den Unterhalter machen.
Nee, ich sitze da mit einem Bier in der Hand oder mit einem Gläschen Wein und genieße das Wetter. So
ja,
bin ich.
Das kannst du natürlich auch machen.
Oh, das ist ja mega. Aber irgendeiner muss segeln, oder?
Genau, wenn du eine Crew findest, die bereit ist, dir diese Rolle zu geben, dann ja.
Ich könnte Kapitän sein. Also nicht der Steuermann, ich meine nur der.
Nee.
Ich ziehe mir so einen Hut auf und sag.
Ja, du weißt schon, dass als Kapitän musst du mal einspringen, wenn es schief läuft.
Ich dachte, es wäre schon genug gefordert, dass ich dann mit dem Schiff untergehen muss, wenn ihr Mist gebaut habt.
Nein, du musst erstmal versuchen, das Schiff erstmal zu retten.
Ach Quatsch, dann ist er verloren. Ja, das ist dann. dann muss ich mich darauf berufen, dass ich ja eigentlich doch nicht der Kapitän bin und schnell ins Rettungsboot.
Ja. Sag mal so, du kannst ja die Rolle des Alleinunterhalter kriegen.
Mal schauen, das ist noch nicht so.
Also, vielleicht für die Leute, die jetzt Angst kriegen, Segelboot. Also, das ist keine Segeljacht, ne, wo ihr übernachtet und so. Das sind halt Jollen. Das sind halt, auch wo man halt auch drauf segeln lernt. Also, unsinkbar. Und auch der See, wenn man da lernt, man muss sagen lassen, auch wenn du ins Wasser fällst, kannst du eigentlich aufstehen, weil das nur wie ein halber Meter tief ist. Also, ideale Bedingungen, um segeln zu lernen.
Und ich nehme auch mal an, also, das ist jetzt auch nicht mit irgendwelcher extremster körperlicher Arbeit verbunden, sondern da ist ein bisschen was zu tun, aber du sitzt auch mal an Deck und genießt, dass du jetzt einfach mal geradeaus fährst, oder?
Ja.
Ja, ja.
Es gibt solche Segler, es gibt solche Segler.
Ja, ja, ich merke schon, ich bin da, ich bin schon ein paar Mal so auf dem Eiselmeer also mitgesegelt. Und,
aber das ist kleiner, die Schiffe sind um einiges kleiner, ne?
Ach, solche?
Du bist wahrscheinlich auf einer Segeljacht mitgewinnt, so mit richtig runtergehen, wo auch du ein Klo, eine Küche hattest und solche Sachen.
Ja, genau sowas.
Nein, 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 nein. Das ist was für die, das ist für die Leute, die kein Geld hatten für den Pilotenschein.
Ach so, ja, da bin ich, gehöre ich dazu.
Genau. Ich übrigens auch. Ja. Nein, also Jollensegeln, das ist halt eine ohne Kajüte, offenes Schiff. Und das sitzt, das ist halt, keine Ahnung, die sind vielleicht in der Breite vielleicht ein halber Meter. Und in der Länge vielleicht zwei, drei Meter.
Auf sowas bin ich aber auch mal auf der Mosel mitgesegelt. Also ich weiß nicht, ob es eine Jolle war. Ich weiß, das war ein Schiff. Da sollten maximal drei Leute drauf sitzen.
Ja, das war eine Jolle, ja.
Und da sind wir halt die Mosel hoch. Das war eigentlich noch ganz entspannt, wenn du wenn du Mosel hochfährst, hast du keinen Rückenwind wahrscheinlich. Aber eine Strecke war auf jeden Fall relativ entspannt. Da konntest du nämlich einfach fahren. Und wenn du dann in die andere Richtung wolltest, gegen die Strömung warst, glaube ich, musstest du die ganze Zeit hier wenden, damit du da den Wind irgendwie...
Genau, das hat was mit dem Wind zu tun und nicht mit der Strömung, genau.
Genau, auf jeden Fall, genau. Es war immer die Hälfte der Strecke war richtig angenehm. Und das habe ich damals genau, an der Uni gemacht, das war Hochschulsport, weil damals der Doktor, bei dem ich auch in der Arbeitsgruppe gearbeitet habe, ein Segelboot hatte, so ein kleines. Und der brauchte immer Leute, die da mit ihm mitgefahren sind, weil er wollte Leute dabei haben und hat das im Hochschulsport angeboten. Ja, und dann konntest du halt dann nachmittags, wenn das Wetter gut war, gab es dann eine E-Mail und dann ist man da halt mit ihm durch die Gegend gecruised. Oder auch mal am Wochenende, je nachdem. Das war eigentlich ganz cool.
Ja, cool. Ja, und so ist eine Art, musst du dir auch jetzt hier vorstellen.
Ja. Und wenn es sonst nicht klappt, schwarze Flagge hissen und das größere Schiff entern. Die rechnen nie damit.
Naja, also wenn du keinen Bock auf Segeln hast, da findet sich andere Aktivität. Ich meine, Friesland, da kannst du auch gut Fahrrad fahren gehen oder eine andere Wassersportart machen. Und da gibt es bestimmt noch Leute, die auch gerne was anderes machen wollen. Deswegen denke ich mal, auch wenn man jetzt nicht keinen Bock auf Segeln hat oder sowas, aber trotzdem auf eine Ankonferenz fahren möchte, dann sind sie auch herzlich willkommen. Also wie gesagt, das Segeln ist kein Muss.
Genau, aber ich meine, es ist ja die Möglichkeit, wenn man da mal reinschnuppern will, man kann wahrscheinlich auch mal nur einen halben Tag oder so mitsegeln oder
genau,
so.
Genau, also genau, genau.
Genau, das ist auch super cool, dass man es mal ausprobieren kann und wenn es gefällt, dann...
Und wir haben auch ein paar Leute in der Orga, die auch segeln können, beziehungsweise wenn ganz viel Interesse ist, dann würden uns die Segelschule auch einen Segellehrer halt auch stellen und ja, das heißt, also an der Orga soll es nicht scheitern.
Und im Notfall schwarze Flagge und... Ah.
Ja, Daniel, ich erwarte eine Anmeldung von dir.
Ja, ja.
Ja. Alles gut.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber die Sandra, du bist da, ne?
Ich bin auf jeden Fall da, ja. Ich bin schon ein paar Tage vorher da, das heißt, ich werde mich schon einsegeln und dann stehe ich parat. Also der Plan ist, wenn alles gut läuft, dass ich halt auch segeln geben werde. Und ja, aber ich bin halt manchmal ein bisschen Wundertüte, deswegen lasse ich mir das offen, aber zurzeit sieht das recht gut aus.
Aber du bist da, das heißt, man trifft dich auch und kann mit dir schön
abhängen. Ja, ich habe auch Stickers dabei. Ich habe auch Ready for Review Stickers dabei und...
Manche Menschen wollen auch einfach nur dich treffen, weißt du? Also das ist nicht
ohne Sticker. Nein, glaube ich nicht. Die reden nur mit mir wegen den Stickern.
Ja, genau. Wie lange müssen wir jetzt hier noch stehen bleiben? Wir haben doch die Sticker, ja.
So sieht's aus. Also, nenne es Zufall. Aber seit ich diese Stickers hier immer am Announcement bin, seitdem sprechen mich die Leute immer auf Konferenzen an. Also Sticker in den Stickers.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast noch genug, das müssen wir nochmal nachbestellen.
Ja, also ich habe noch welche und wenn zur Ankonferenz das zu nahe gehen sollte, dann bestelle ich auf jeden Fall welche nach. Alles gut.
Sehr
also
schön.
Also der Strom an Stickers wird nicht einbrechen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die jetzt das zweite Mal schon da ist, nämlich Ramsch aus dem Modem. Und entgegen von ChatGPT gehe ich da nicht einkaufen.
Ja, Daniel war einkaufen im Internet und genau. Hat sich Ramsch geholt.
Genau, und ich habe angefangen mit einem kleinen für Mastodon. Nee, aber der klang eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Das hast du nämlich drauf geschrieben.
Genau. Und zwar, ich oute mich, bei Twitter bin ich ja der TweetDeck-User. Denn ich finde das eigentlich ganz nett mit den ganzen Spalten und sowas. Ich glaube, du bist eher nicht so der Freund davon. Und deswegen habe ich mich gefreut, wo ich Mastodeck entdeckt habe. Leider hat es noch ein Manko. Es ist noch nicht Multi-Account-fähig. Deswegen bin ich das noch am Parallel am Nutzen. Weil ich mittlerweile ja 3 Mastodon-Accounts oder sogar 4 im Blick haben muss. Und daher noch ein bisschen schade, aber so von der UI her, das kommt doch dem Original recht nah. Deswegen würde es doch mit den Multi-Accounts noch hinkriegen, würde ich von Zengit, was ich zurzeit nutze, auch weggehen.
Ja, aber ist auch wahrscheinlich aktiv entwickelt gerade. Ist ja sowieso einiges gerade los.
Das ist, auch wenn wir es nicht als Thema hat, das mit der Großposter-Geschichte, das wird jetzt so ein bisschen eine nervigere Angelegenheit als gedacht. Also, ja gut, für diesen Podcast oder für unseren Account brauchen wir das nicht, aber für diverse andere bräuchte ich doch schon einen Großposter. Und dank Twitter-Politik brauchen wir ab dem 9.2. eine andere Lösung.
Ja, wobei, wir können es ja kurz thematisieren, wobei wir ja schon viel über Mastodon gesprochen haben. Wir haben, glaube ich, jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt, es ist auch bei Mastodon gerade einfach mehr los, ne? Also, wenn ich jetzt mal allein nur diese Folge sehe, bei Twitter war jetzt sehr wenig Reaktion und auch auf die letzten Folgen. Und bei Mastodon gab es auf jeden Fall, ich sag mal, mehr Reaktion und mehr Austausch danach, war so mein Eindruck.
Genau, also sag mal so, ich vermisse den Großposter jetzt hier bei uns im Podcast nicht. Bei den anderen Accounts, was ich habe, da sind ja auch noch andere Menschen mit Hintergrund. Und die sehen, da vereinfacht das halt auch die Orga halt, wenn da halt 5, 6 Leute damit dran ist, halt mit Twitter, das mit Tweetdeck. Ich kann dann halt den Twitter-User da hinzugeben, ich muss keine Passwörter scheren. Und dann haben sie ihr gewohnten Tweetdeck und dann weiß ich, dass es auf jeden Fall Großpost auf Mastodon ist, ja. So hast du dieses Passwort-Sharing und die ganzen Gedöns an der Backe. Also das ist bei uns beiden, ist das jetzt kein Orga-Aufwand und ich, wie gesagt, ich vermisse den Großposter jetzt hier bei uns im Podcast nicht, weil wir halt auf Mastodon mehr Interaktion haben als auch bei Twitter. Bei anderen Accounts, die ich unter meiner Fittiche habe oder da mitmache, sieht ein bisschen anders aus.
Ja.
Mal es gucken, kommt leider
wie
sich's
entwickelt, ne?
Also genau, also ich bin mal gespannt. Und ich habe mir auch angewöhnt, bei meinem privaten Account erstmal bei Mastodon zuerst zu schreiben. Und dann fand ich das eigentlich ganz nett, dass der Großposter das auch draußen Tweet gemacht hat. Da ist der Großposter jetzt auch raus, weil ich keine Alternative erstmal habe. Und und mal gucken, ob ich das überhaupt einführe, dass ich mal Doppelposting mache oder dann macht es faktischen und dann wahrscheinlich dann mehr auf Mastodon unterwegs bin.
Aber du hast auch den Eindruck so jetzt mit deinem privaten Account, dass die Konversationen eher auf Mastodon stattfinden oder sind die noch auf Twitter aktiv?
Teils, das kommt drauf an, ne? Ich glaube, mit Einzelpersonen habe ich mehr Interaktion auf Mastodon. Wenn es aber so halt Frameworks, Konferenzen geht, dann habe ich doch das Gefühl, dass mehr auf Twitter los ist.
Mhm.
Also wenn ich, wenn es auch, daher, wenn ich um Konferenzen und daran denke, dann versuche ich das auf beide Kanäle zu announcen. Aber jetzt so Tweet oder Tuts wie mein Bug-Tut von gestern, der ist zum Beispiel auf Twitter schon gar nicht mehr gelandet.
Ja. Es bleibt spannend.
Ja. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
Genau. Ich habe nochmal einen iOS-Client. Ich habe ja letztes Mal in der Folge Ice Cubes erwähnt, was ein sehr cooler Open-Source Mastodon-Client ist. Ich habe aber immer gewartet auf Ivory, denn der ist von der Firma Tapbots und die haben damals, und den habe ich seit ewig benutzt, der kostet auch Geld, Tweetbot hieß der, entwickelt. Und das war so eine Firma, die eine von den Firmen, die massiv davon getroffen wurden, dass Ellen irgendwann entschieden hat, ich schalte die API ab. Ja, und der hat ja entschieden, der hat die API abgeschaltet und dann eine Woche später Bescheid gesagt, warum. Was auch so der netteste Weg ist, diesen Clients, wie ja auch TweetDeck, zu sagen, wie viel er von ihnen hält. Was wirklich schade ist, denn ich glaube, diese Clients, die haben Twitter mit groß gemacht und die sind jetzt halt alle super aktiv bei Mastodon. Da passiert unglaublich viel, jeden Tag ein neuer Client. Ich wollte auf jeden Fall nochmal Werbung für Ivory machen. Der ist noch nicht so weit wie andere Clients, der wird aber aktiv entwickelt. Auf der Webseite steht auch, was wir als nächstes machen. Und das ist ein sehr schönes Stück Software, das von einer kleinen Entwicklerbude, drei Leute sind das, entwickelt wird. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und ich glaube, dass das unter iOS so einer der Clients sein wird, der sich da maximal durchsetzt. Und ja, ist eine sehr schöne Anwendung, die ich hier kurz bewerben wollte. Genau.
Kommen wir mal in die Shownotes.
Genau. Was auch in die Shownotes kommt, ist Sandras neuer Weg, HTTP-Status-Code zu erklären. Oder habe ich dich eben falsch verstanden?
Ja, aber ich, ach, das kann man auch machen. Und zwar, der Daniel hat mir vorhin was von Status.pizza erzählt. Und dann wird die Statuscode anhand von Pizza erklärt. Und eigentlich habe ich gesagt, oh cool, vielleicht kann ich das von meinen Rest-Demos halt benutzen. Und ja, total witzig. Also, guckt euch mal an, das ist halt eine Fun-Geschichte. Halt Ramsch, ne?
Ja, das ist jetzt wirklich Ramsch. Aber eins muss ich mal wissen. Status 406. Stimmst du dazu oder nicht?
Och Gott, da muss ich jetzt schnell die Seite aufmachen.
Ja, natürlich. Darum ist es eigentlich nur hier drin, damit ich diese Frage stellen kann.
So, 406, ja?
Ja.
Oh. Nee. Also das wird bei uns öfters gegessen.
Okay, gut. Dann darfst du weiter im Podcast bleiben. Ich hatte ein bisschen Angst. Wir hatten das Gespräch letztens bei Kollegen und da war es 1:1. Einer war auch Team 406, sage ich jetzt mal, und einer nicht. Es geht um die Pizza Hawaii.
Ah, ich wollte daraus jetzt eine tolle Zuhörerfrage machen.
Ich habe auch überlegt, dann habe ich gedacht, ist auch gemein, wenn man die Leute auf die Statusseite schickt, oder?
Ja, also Pizza Hawaii. Ja, aber sag mal so, ich bin da leidenschaftslos. Wenn da Pizza Hawaii gibt, dann esse ich die. Wenn ich mir selber aussuche, dann bestelle ich was anderes. Alles gut.
Ach so, ja gut. Nee, ich bestell die auch manchmal aktiv, weil ich dann da Bock drauf habe. Ich mag diese Kombi.
Also Axel ist ein Pizza Hawaii. Also wenn ich Pizza mitbringen soll und der mir nicht gesagt hat, was ich mitbringen soll, dann bringe ich ihm mal Pizza Hawaii mit.
Ja, sympathisch.
Also von daher alles gut.
Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Statuscodes nochmal erklären wollt oder selber nachgucken wollt, status.pizza hilft euch da weiter.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall mega.
Genau, und bei den nächsten muss ich sagen, das musst du komplett übernehmen, denn ich habe die Seite jetzt zum ersten Mal aufgemacht. Ah, ja.
Ah, okay, ja. Wir reden von Metzi.de und zwar hat mir mein lieber Nachbar mich darauf aufmerksam gemacht. Das ist eine Jitsi-Instanz, die man frei nutzen kann. So, und das für mich interessant war das gewesen, weil ich hatte mal für 1 Euro einen Dienst oder 1 Dollar einen Dienst bei 8 oder 8x8 gebucht, was auch Jitsi-Instanzen. Und die haben das ersetzt durch einen Dienst, wo ich, glaube ich, 15 Euro im Monat zahlen soll. Und für das ab und zu mal, naja, war mir das doch zu viel. Und die Jitsi, also die Meet-Jitsi-Instanz von denen, die ist auch nicht immer recht stabil. Deswegen, ja, alles so ein bisschen fishy. Und der hat mir dann Meetsi.de gezeigt. Und ja, das ist halt für so mal zwischendurch mal Videokonferenz zu machen, super. Man merkt, dass es so ein bisschen für Schulen ausgelegt ist. Denn da ist auch ein WordPad. Das ist gut, das ist kein WordPad, das ist ein Etherpad und ein Whiteboard mit integriert. Aber ich bin der Meinung, das könnte man auch für Unternehmen nehmen. Und man kann natürlich, also man kann die kostenlose Instanz benutzen oder halt auch Geld einwerfen. Und ich finde 10 Euro im Monat für jetzt so für kleine Unternehmen, finde ich eigentlich total akzeptabel. Also ich bin auch überlegen, wenn ich jetzt öfters auch jetzt abseits von Open Source oder privat brauche, da auch mal jetzt einfach mal den 10-Euro-Account zu buchen.
Ja, und im Gegensatz zu unser aller Lieblingstool unterstützen sie auch alle möglichen Browser. Nur Firefox und macht ein bisschen Probleme und ältere Edge und Internet Explorer Version. Sonst kann
ja,
man da
also
alles
ich, aber das haben, also da muss ich sagen, warum auch immer jeder Videokonferenz-Software, die sind irgendwie auf Chrome optimiert. Warum auch immer.
Naja, gut, ist der größte Markt, ne?
Ja, okay, gut, so gesehen, ja. In dem Zuge möchte ich aber euch ja noch eine andere Alternative, die nämlich SenfCall. Und also wenn ihr mit Jitsi nicht so warm werdet und eher BigBlueButton bevorzugt, da gibt es auch SenfCall, auch ähnliches Prinzip. Und bei beiden Diensten, das ist halt was Deutsches gehostetes, das heißt datenschutzkonform. Und ja, da haben wir an der Stelle. Und SenfCall kenne ich von den Hacktalks.de. Die sind ihre Virtual Meetups auch darüber die Plattform machen. Kommt alles in die Shownotes.
Kommt alles in die Shownotes. Ich meine, beide Webseiten sehen aus, als wären sie so ein bisschen älter. Aber der Service
naja,
Center ist ja ein guter.
Ich sag hier nur Content statt Frontend, ne?
Ja, genau. Viel Spaß bei Konsum dieser REST-API. Ja. Ey, das ist jetzt voll die Überleitung. Du hast ja noch einen REST-Client dabei. Ja.
Genau, also wenn ihr Content statt Frontend machen wollt, und braucht ihr trotzdem irgendwie einen Client, ne? Also, und wenn ihr nicht einen Webbrowser nutzen wollt, sondern mit dem REST direkt sprechen wollt, da gibt es ja so Tools wie Postman oder Insomnia oder auf der Kommandoline, HTTP, was ich gerne benutze. Und bei Mastodon in meiner Timeline ist Bruno aufgetaucht. Und ich habe da ein bisschen rumgespielt und der Vorteil von Bruno ist, man kann seine ganze API-Collection halt mit dem Source-Code halt mit abspeichern. Und das ist nichts proprietär. Also wir versuchen da so einen Standard zu machen. Klar, du kannst auch mit Postman deine Sachen halt exportieren und verteilen, aber das ist halt, ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war die Collection gerne mal auch mal zerschossen.
Ja.
Und das ist halt jetzt ein Use-Case von Bruno, dass er halt die API-Collection halt mit dem Source-Code ablegen möchte, sodass du dann einen Client hast, der out of the box halt für dein Projekt dann funktioniert. Ich habe es noch nicht produktiv, noch nicht im Einsatz gehabt, habe nur ein bisschen rumgespielt. Darum auch hier Ramschoss im Internet.
Ja, da kann ich übrigens gerade noch dranhängen. Wenn ihr VS Code mögt, gibt es auch noch den Thunder Client. Den fand ich ganz cool als Postman-Alternative. Ich glaube aber, dass es den nur für VS Code gibt. Also nicht in der Sandra-Welt, aber bei anderen Leuten vielleicht. Das ist auch eine Alternative. Einfach mal um so ein paar HTTP-Calls zu machen. Aber Bruno sieht gut aus, werde ich jetzt auch mal eine Chance geben.
Wunderbar. Ja, und da habe ich auch noch weiter ein bisschen rumgespielt, nämlich mit Android-Apps on Linux. Wir hatten mal letztes Mal darüber diskutiert, ob man nicht beim Spieleabend, ob man nicht Android-Apps nicht auf Linux nicht laufen könnte, weil das eigentlich ja alles Linux-basiert ist. Und da hatte ich mal das Nbox.io ausprobiert. Also freie Android-Apps laufen damit, aber alles, was bezahlt ist und aus dem Play Store kommt, das ist halt, ja, ich glaube, da habe ich sogar gegen Lizenzbestimmungen mich verstoßen. Aber es funktioniert auch nicht gut. Deswegen, aber ich finde es eine nette Idee. Und Unbox, zumindest bei den freien Sachen, wenn man, ich glaube, das Format war PKG vorliegen hat, kann man das wunderbar reinladen. Finde ich eine coole Sache, wenn man auf einem Laptop was mal die Apps benutzen möchte und halt gerade ein Tablet nicht zur Hand hat.
Ja, ja.
Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Nerd-Ding, ne? Wer kommt ja auf die Idee, auf Linux eine Android-App zu installieren?
Ja gut, ich meine, man ist es am Mac gewöhnt, da gibt es jetzt immer mehr Apps, die universal sind, also iOS-Apps und die du halt automatisch auch auf dem Mac nutzen kannst. Das klappt nicht alles so wunderbar, da gibt es auch ein paar Apps, die ein bisschen komisch aussehen, aber es ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung, also von daher, ja. Aber Android-Apps on Linux ist halt so nicht mein Problem, ne?
Ich weiß.
Überhaupt nicht.
Ja, ich habe halt einen anderen Vendor-Login.
Das stimmt.
Ich habe halt den Macintosh-Vendor loggen, ich habe den Linux-Vendor loggen, weil nicht ohne Grund habe ich einen Android, ne?
Das stimmt, ja. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Themen und das erste Thema war quasi erstmal nur so, ich weiß nicht was, wir konnten es nicht bei Ramschos Modem unterbringen und bei den News des Monats konnten wir es auch nicht unterbringen. Denn ich hatte ein kleines Problem mit Browsern, also ich habe ja jetzt so eine Weile Arc verwendet, aber so hundertprozentig ist es natürlich auch nicht der perfekte Browser und bin dann mal wieder bei Safari gelandet. Auf der Arbeit nutze ich immer Firefox und ich bin Team so wenige Tabs wie möglich offen. Ja, also jetzt gerade habe ich 4 Tabs offen, na 5. Ne? Das eine ist der Mastodon-Client, das andere sind so Meistertask und so Links, die jetzt gerade mit dem Podcast zu tun haben. Und ich versuche, diese Zahl so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, Sandra, du bist in einem anderen Team.
Ja, ich bin im Team Chaos. Also, wie es für den Podcast sieht, bei mir das Setup so aus, ich habe extra ein neues Fenster aufgemacht, wo nur die Tabs drin sind für den Podcast. Und ich habe es sogar auf eine andere Arbeitsfläche rübergeschoben, ja? Dass ja alles andere, ganz andere Kram, was offen bei mir offen ist, mir dann nicht in Blickfeld
kommt. Kommen Sie ruhig rein, gehen Sie bitte in dieses Zimmer, machen Sie nicht die andere Tür auf. Nein.
Genau, so sieht es bei mir aus. Und ich glaube, ich bin Team Chaos.
Du hast auch ungelesene E-Mails, hast du gebeichtet in deinem E-Mail-Programm, ne?
Ja, also ich habe heute ein bisschen aufgeräumt, deswegen ist das Gehalt nicht so schlimm, aber ich glaube, heute früh hatte ich 250 ungelesene E-Mails.
200, oh Gott. Okay, ich habe eine. Und das ist schon für mich ganz schlimm, ja?
Ja, ich weiß, aber bei mir ist es so, ich habe die E-Mails meistens schon vielleicht auf dem Handy gelesen, da poppt sie halt und dann weiß ich, okay, muss sie ja irgendwie nochmal wegsortieren oder nochmal anschauen und die wichtigen Sachen schreibe ich mir halt dann auf. Deswegen, ja.
Okay, weil bei mir ist eine E-Mail eigentlich nur hier im Posteingang gelesen, also ungelesen heißt eigentlich, dass ich sie noch wegräumen muss, ja? Oder dass da noch was ist, was ich noch brauche. Nee, gelesen. Ungelesen heißt, ich will noch drauf antworten. Und das ist jetzt eine E-Mail, die habe ich heute gekriegt, da kam ich noch nicht zum Antworten, da wollte ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Aber ansonsten ist mein Posteingang, ich bin Inbox Zero, wo es nur geht. Und bei den Tabs auch. Und was ich erzählen wollte ist, das hat mir nämlich ein Kollege erzählt, dem ich auch von meinem Leid mit den Tabs erzählt habe, der nutzt am Safari, aber das geht in jedem Browser, also wir müssen jetzt nicht über Betriebssysteme oder Apps da sprechen, Tab-Gruppen, um seine Tabs zu organisieren. Das habe ich erst nie gemacht, weil ich immer dachte, warum sollte ich das tun? Und jetzt habe ich seit ein paar Tagen das im Einsatz und das ist richtig gut, weil du kannst quasi sagen, okay, jetzt mache ich eine neue Tab-Gruppe auf, dann hast du links in der Leiste quasi dir deine Tab-Gruppe und wenn du da drauf gehst, hast du halt in deinem Browser nur die Tabs offen, die dazu diesem Task gehören. Und wenn du das so, ich sag mal, nach Gebieten machst, ja, ist das ganz nett. Zum Beispiel für einen Podcast habe ich dann Podigy offen bei uns und Meistertask und Netlify und GitHub und sowas, ne? Und das ist halt nur die Podcasts, aber wenn ich dann wieder woanders reingehe, in eine andere Tab-Gruppe, kann ich da drin weiterarbeiten. Und das finde ich als Strukturierungsmaßnahme eigentlich ganz cool, weil du hast mehr Tabs, aber du hast nicht dieses, oh, ich sehe nur noch halbe Favicons, wo war denn jetzt das eine Ding, was ich hier suche? Ja.
Okay, dann erkläre ich dir mal, wie ich in meinem Chaos daher werde. In meinem Hauptfenster vom Browser benutze ich sogenannte Pin-Tabs für Twitter, Mastodon, Meistertask und ich glaube sogar den Outlook für den Kunden.
Genau, das mache ich auch.
Da habe ich die gepinnten. Der Rest ist halt Chaos. Und wenn ich weiß, dass ich einen Tab schon mal öfter geöffnet habe, dann gehe ich in Firefox, gebe ich einfach die Adressleiste mit Stichwörtern an und dann sagt mir die Adressleiste, hey, da gibt es einen Tab, was schon offen ist. Möchtest du da nicht reinspringen? Und dann sage ich, ja, möchte ich.
Dass sie das noch unterstützen, diese Unordnung. Die sollten sagen, hier sind 500 Tabs gerade offen. Sandra, jetzt löschst du 3, sonst schalte ich deinen Browser aus. Ja.
Naja, und irgendwann mal wird es mir dann auch zu viel. Also bei 100. Und dann gehe ich halt zu den letzten rechts gepinnten Tab und sage ich, bitte alle rechts davon schließen. Und dann schließt das einfach.
Ja, das kenne ich. Also ich hatte das jetzt, wir haben jetzt die ganze Woche an einem Problem gepaart und ich sag mal, die Zahl der Stack Overflow Tickets und GitHub-Dokumentation, die man dann offen hat, die hat ist nur so gestiegen. Und irgendwann war es zu viel. Dann habe ich aber auch einfach alles weg und habe ich gedacht, ich finde das in der History sonst, sonst schon wieder.
Genau. Also da bin ich da, also da bin ich entspannt.
Nee, das ist schon. Schon vier ist zu viel. Es war mir aber am Smartphone auch so. Also am Smartphone habe ich nur die Tabs offen noch im Safari, die ich aus irgendeinem Grund noch verarbeiten, wo noch irgendwas zu tun ist. Also da bin ich sonst auch sehr minimalistisch eingestellt.
Also ich weiß nicht, vielleicht, also ich halte mich eigentlich für vom Arbeitsweise her und so ein strukturierter Mensch, aber ich glaube, da bei sowas gelebt das Chaos. Aber weiß ich nicht, vielleicht muss ich das, weil ich schon innerlich so strukturiert bin, vielleicht muss ich das nach außen kehren, weiß ich nicht.
Ich meine, Hauptsache es funktioniert, ne? Also ich, das
ja,
ist
ja,
halt.
Genau.
Ja.
Also frag den Axel, der wird auch sagen, dass Sandras Arbeitszimmer ist ein reinstes Chaos. Also deswegen ist es auch gut, dass wir mittlerweile zwei Arbeitszimmer haben.
Ja, kann ich mir. Also das ich finde es sowieso gut, zwei Arbeitszimmer zu haben. Ja, ja.
Eigenes Thema.
Das ist nochmal eigenes nächste Folge, nein, nicht nächste Folge, aber irgendwann mal. Nee, doch sonst da finde ich Struktur ganz gut, weil das ist sonst so ätzend. Ich meine, das ist, also am Laufe des Tages können da auch mal echt viele Tabs sein. Wie gesagt, du hast so das typische Ding, du führst irgendwo ein Tool ein und gehst durch die GitHub-Doku. Schwupps, klappt irgendwas nicht. Und du hast sowieso noch die Pipeline offen, wo was nicht klappt. Ja, ja. Und dann machst du den nächsten Tab auf und gibst Fehlermeldungen ein nach dem Motto, warum ist denn das jetzt so? Oder du, keine Ahnung, googelst auch mal nach was anderem, dann suchst du mal dein Alternativ-Tool und schwupps hast du da 30 Tabs offen. Das geht schnell, aber danach muss irgendwann hier groß reine machen sein.
Na, bei mir ist es ja so, da ruft das schon der Kollege an und dann sagst du, der willst dir helfen, dann machst du nochmal einen neuen Tab auf und manchmal schließt sich den, manchmal schließt ihn halt nicht und so, ja, und dann so läppert sich das so.
Ja.
Mit der Zeit.
Aber sonst hast du mal am Firefox gibt es diese Erweiterung für Multicontainer, also dass du Tabs für Freizeit, Arbeit und so gruppierst?
Nein, das mache ich nicht.
Das finde ich eigentlich ganz cool, weil der dir auch die Sessions halten kann. Also du kannst dann sagen, in Arbeitstabs habe ich die Session, die von meinem Identity Provider von der Arbeit ist und in Freizeit-Tabs habe ich vielleicht den Google-Account oder keine Ahnung was laufen. Und je nachdem, in welcher Arbeitsumgebung du bist, hast du halt einfach ganz andere Sessions laufen.
Das könnte für mich interessant sein im Rahmen unseres Lieblingstools MS Teams, wenn ich dann mit verschiedenen Credentials, also unterschiedliche MS Teams-Instanzen mit unterschiedlichen Credentials halt aufmachen muss. Das wäre vielleicht, weil jetzt behelfe ich mich immer mit Private Mode, halt mehrere MS Teams, aber das würde mal ein Versuch wert sein, ob das mit Containern geben würde.
Dann solltest du dir das mal angucken. Also das ist die Firefox Multi-Account-Container-Lösung. Die ist auch von Firefox selber. Mhm. Und du kannst es machen. Also du definierst da diese, ich benutze das nur oberflächlich, ne? Ich habe da 4, 5 Arbeitsbereiche. Und dem kannst du Namen geben und dann kannst du auch sagen, diese URL geht immer auf in diesem Kontext. Also zum Beispiel bei uns, wir nutzen GitLab. Das wird halt immer in einem Arbeitscontainer aufgemacht, auch wenn ich nur auf den Link klicke. Und okay. Da muss ich mich halt nicht mehr einloggen oder mich damit beschäftigen. Wenn ich aber jetzt auf ein privates GitHub-Repository gehen will, dann könnte das in meiner private Projekte-Session laufen. Ne? Und so kannst du theoretisch halt auch in dem einen Container deine Firmen-GitHub haben und im anderen deine privaten GitHub, wenn du das getrennt haben möchtest. Warum? Ne? Also
Gibt es ja immer wieder Gründe für.
Und das ist eigentlich ganz cool. Kannst du dir mal angucken, dann können wir ja mal im Follow-up drüber quatschen, ob das dein Leben besser gemacht hat.
Ja, ich werde berichten, ob mein Leben damit besser geworden ist. Naja, ich meine, mein Leben würde besser werden, würde ich einfach MS Teams nicht mehr nutzen möchte, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Aber ein Fun Fact aus dem Gastbeitrag bei Focus on Linux. Du wirst nicht glauben, wo Christian und ich sich und uns getroffen haben.
In Teams.
Ja, und ich habe den Christian gesagt, es ist schon makaber, dass die zwei Leute, die immer gegen Teams wettern, sich in Teams treffen.
Das ist ja so, also ich bin echt enttäuscht von euch hier, ey.
da kam die Karte Arbeitgeber, bla bla bla, steht das zur Verfügung, bla bla bla. Das habe ich dann nochmal gelten lassen.
Ja, treffen sich zwei Linux-Nutzer, beide in Teams, ja, ist schon wie so ein schlechter Witz.
Schon ein bisschen makaber, ne?
unfassbar. Hier kommen Sachen an sich, weil man ahnt nichts, ja.
Nach 50 Minuten ist der Daniel hier sprachlos.
Ja, also. Also, das ist ja mal hier, ne? Die Sandra, in Wahrheit, ne?
Voll der Windows-Fanboy.
MS Teams-Fangirl, ja?
Ja, so. Ja, so ist das manchmal im Leben. Voll, steckt voller Überraschungen.
Ja, bei MS Teams.
Daniel, du bist total schockiert, ne?
Ja.
Das merkt man schon, so sprachlos, Faden verloren.
Ja, als nächstes kommt hier raus und heimlich entwickelt sie immer Kotlin mit Gradle. Ja, dann, dann will ich meine Sandra zurück, ja.
Naja, also mit Kotlin, das weißt du schon, dass ich das hier mit, ab und zu mal mit Kotlin entwickle.
Ja, ich weiß, das ist schon okay.
Ja. Aber ich kann gerne den Georg vorschlagen, dass wir das Maven-Plugin auf Gradle umstellen.
Ja, genau. Und dann mit Java aber wieder, weißt du, um wirklich alles, jede Datei nochmal anzufassen.
Genau. Ach, da die Diskussion mit auf die Java umstellen, das hatten wir schon wieder gehabt, weil wieder ein paar Sachen nicht funktionierten. Aber das ist halt, ja. Das ist so, wenn man fancy neue Technologien einsetzen möchte.
Alle Technologien sind einfach doof. Ja, also.
Ja, nur Java ist cool. Okay, nein, da biegen wir es nicht ab. Nee, nein.
Sonst kommt wieder die Krawall-Sandra raus und verprügelt mich.
Ja, dann trifft Krawall-Sandra wieder auf Pushy Daniel. Ne?
Pushy Daniel. Ja.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Container.
Container im Browser, ja genau.
Genau, Container im Browser. Ja, ich schaue mir das mal an für mein Lieblingstool MS Teams. Ob das halt mein Workaround mit den Private Windows damit auch sich erledigt hat.
Aber achso, also das heißt MS Teams machst du gar nicht mehr in Edge?
Doch, aber das Problem ist, ich mache das nur, wenn ich auf einem Rechner bin, wo ich weiß, dass ich nur... Also ich kann nur einen Account bei über das PWA machen. Dafür brauche ich ja den Edge bzw. den Chrome. Aber gut, ist immer so, es ist ja egal, in welchem Browser ich das halt mache, ne? Ich meine, Chrome oder Edge hat ja auch diese Funktionalität mit den Containern. Meine ich gelesen zu haben.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, Firefox hat es auf jeden Fall, Arc hat es. Ja, ich meine, können die alle anbieten, das ist jetzt nichts Wildes für die,
ja.
Aber ja.
Naja, auf jeden Fall, das PWA hilft mir halt nicht, wenn ich mit mehreren Identitäten mich bei MS Teams anmelden muss, weil ich halt mehrere Instanzen halt brauche. Und dann habe ich eine Instanz halt in PWA laufen und alle anderen muss ich halt wieder den Browser aufmachen.
Oh, ich musste letztens MS Teams verwenden, das war ganz schlimm, aber deine Probleme will ich nicht haben da.
Und das Geile ist dann, wenn du das nicht in Private Mode machst, dann erkennt er halt die Session aus dem PWA und dann macht er natürlich das gleiche wieder im Browser halt auf und denkst du, nee, willst du nicht, dann loggst du dich halt aus, dann ist auch dein PWA wieder ausgelockt und dann kommst du halt nur, oder musst du wirklich über die Private gehen, damit eine neue Session anfängt.
Und ich dachte, Huddles in Slack wären schlimm. Aber weißt du, die sind richtig toll dagegen.
Das ist traumhaft dagegen.
Huddles und, ja gut, ja. Seitdem man hat sich angewöhnt, in Slack ab und zu Command-R zu laden. Und da geht der Huddle nämlich weg. Aber das ist eine andere Geschichte. diese schönen Browser-basierten Dinger. Ja, doch, aber Huddles geht ganz okay.
Ja.
Das Einzige, was da nicht drin geht, so gut ist, wenn du dich melden möchtest in der Konversation. Das ist unter Sticker versteckt.
Oh, das ist ja ein bisschen blöd. Aber vielleicht Feature Request. Ja, ich weiß nicht, also manche benutzen auch Matterhorn? Nee, Matterhorn oder so.
Stimmt, da gab es auch so ein komisches. Das ist mir dann noch zu nischig. Also das ist dann.
Ja, achso, keine Ahnung. Also ich meine, jedes Tooling hat seine Ecken, die halt ein bisschen stinken. Nur bei Teams sind einfach die Ecken viel zu viel.
Das ist einfach eine große Ecke.
Nein, die Ecke ist halt genauso groß wie eine andere, nur der Haufen, der da in dieser Ecke steht, der ist halt riesengroß.
Aber die integrieren doch jetzt auch ChatGPT bzw. OpenAI-Lösungen, von daher wird das jetzt alles viel besser.
Aber erstmal noch bei Bing, oder?
Nicht auch in Teams? Ich dachte, Microsoft ist auch in OpenAI so ganz stark mit drin.
Ja, deswegen schreiben sie ja, dass Google angeblich jetzt Angst hat. Ja, aber ich habe das auch gelesen, dass Microsoft dann OpenAI halt investiert, aber ich habe das jetzt mal in Zusammenhang mit der Bing-Suchmaschine.
Also, sie machen auf jeden Fall mit MS Teams da auch was, wird das integriert. Ich meine, grundsätzlich macht es ja in der Suche auch Sinn, weil, sagen wir mal, du hättest ChatGPT, aber er erfindet nicht die Wahrheit, sondern er sucht wirklich und gibt dir Zusammenfassung oder sowas, also basierend auf der Wahrheit. Wäre ja gar nicht so schlecht. Dann hast du so deinen eigenen persönlichen Assistenten, wo du eine Frage hinstellst und der kann dir das mit ordentlichen Quellen zurückgeben.
Na gut, aber jetzt müssen wir definieren, was ist die Wahrheit. Nur weil es im Internet steht, heißt es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist.
Wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Aber sagen wir, wir können mal drüber quatschen. Also ich habe es jetzt nicht zu Ende gedacht, das ist jetzt alles spontan, aber sagen wir mal.
Ja, alles gut, ich weiß, mir schon klar, dass es nicht zu Ende gedacht hat, aber ich nehme da meine Gedanken halt auf. Also ich fände die Idee cool. Das bedeutet aber, die Quellen, die ChatGPT hat, müssen ja der Wahrheit halt entsprechen. Und die Quelle einer Suchmaschine ist halt das Internet, ne?
Aber sagen wir mal, ich bin jetzt mal rum. Du bist jetzt am Arbeiten und du startest da deine Pipeline und die fliegt mit einem komischen Fehler. Du kopierst dir die Fehlermeldung und suchst dann mit nach bei Google oder so. Dann, was würdest du machen? Du guckst, oh, Stack Overflow, oh, die Frage sieht passend aus. Was ist denn die erste Antwort unter der Frage, so ungefähr, ne?
Genau.
Und das könnte ja so ein Tool so in der Art machen. Das heißt, es könnte dir ja sagen, hey, liebe Sandra, für deine Fehlermeldung habe ich hier bei ChatGPT gefragt, weil nichts anderes da war und der hat sich das ausgedacht. Nee, ich habe jetzt hier bei Stack Overflow diese Antwort auf deine Frage gesehen, die ist von einem vertrauenswürdigen Nutzer und das hieße, diese Fehlermeldung kommt da und daher. Ich habe hier noch 5 weitere Links, die in eine ähnliche Richtung gehen. Soll ich noch weitersuchen oder willst du die Frage konkretisieren? Keine Ahnung. Also dieses ist jetzt natürlich ein sehr, sehr spezielles Beispiel. Aber
ja, das ist ein spezielles Beispiel. Also mal so.
Was er dir sagen könnte, ist, ich habe diese Antwort gefunden. Das ist die Quelle.
Genau, ja? Das ist der entscheidende Punkt. Er muss die Quelle mit angeben.
Genau. Aber das ist ja so wie das Problem auch, was ChatGPT hat. Es gibt ja keine Quelle an, es erfindet ja irgendwas.
Genau, ja, und die wollen ja ChatGPT doch einbinden in die Bing-Suche. Und also wenn das Szenario so abläuft, wie du das jetzt vorgestellt hast, mit Quellenangaben, wo ich dann mit einem Klick verifizieren kann, ob die Quelle in Ordnung ist, dann hätte ich keinen Schmerz damit. Wenn das aber so verschleiert ist und mir dann einfach sagt, die Lösung deines Problems sieht so aus, dann das ist halt schwierig dann.
Ja, genau. Also ich finde, das gehört aber, das ist ja wie bei jedem auch wissenschaftlichen Arbeiten oder bei allen Texten, musst du deine Quellen haben. Und ich glaube halt, gut, ich meine, dieses technische Probleme finden, das könnte sogar jemand mit einem Skript schreiben. Nach dem Motto, gibt es ja auch dieses Ding, erstes Stack Overflow, Antwort wird genommen und dann die Antwort, der Code-Teil reinkopiert. Da gibt es auf jeden Fall eine Erweiterung für VS Code, die das kann. Das ist halt das Wichtige dabei, ne? Und jetzt ist ja gerade, also wenn du jetzt heute Bing ersetzen würde durch ChatGPT, sind vielleicht die Qualität der Suchergebnisse gleich gut, aber das wird dir einfach raten. Also du kannst dem ja alles Mögliche hinwerfen, du kannst ihm ja auch sagen, schreib mir mal einen Text, der diese abstruse Behauptung hier belegt und lass es so klingen, als hätte das, keine Ahnung, Onkel Bob so erzählt. Und dann baute dir das Ding so zusammen.
Ja, es war auch so, war auch ein Test gewesen, dass sie mal gefragt haben, hatte die Bundesrepublik Deutschland schon eine weibliche Bundeskanzlerin gehabt, ja? Und ChatGPT hat mit Nein geantwortet.
Ja, ist auch jetzt auch, das habe ich jetzt auch in der Zeit gelesen, die haben jetzt ein Tool rausgebracht, mit dem man verifizieren kann, ob ein Text von einer AI geschrieben wurde. Und mit den Zahlen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war so größenordnungsmäßig, dass sie ungefähr 20% der AI geschriebenen Texte identifizieren können, wenn niemand drin rumgeschrieben hat. Ja.
Ja.
Aber auch bei 10% der von Menschen geschriebenen Texte dachte, dass sie von der AI geschrieben sind. Also es war auf jeden Fall viel zu hohe Fehlerquote und viel zu geringe Trefferquote. Wo ich mir auch sage, ja, es war toll, dass ihr schon das Mittel gegen eure eigene Giftpille da mitvertreibt, aber vielleicht sollte man das ein bisschen besser machen, ne? Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil du kannst ja dann AI auch darauf trainieren, dass sie durch die Tests von deiner Anti-AI-Software kommt.
Naja, Fakt ist, Die Pandora ist aus der Box. Die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen.
Ja, also ich kann mir so, weißt du, wenn es so, wenn diese smarten Assistenten so ein Ticken smarter wären, ja, also dass es wirklich Sinn macht, da mal eine Frage hinzustellen, die nicht irgendwie, wo du die Sprache des Assistenten lernst, sondern der Assistent auch mit einer natürlichsprachigen Frage umgehen kann, mit Kontext umgehen kann und halt auf der Wahrheit, auf realen Fakten arbeitet. Dann finde ich sowas ganz cool, aber ich glaube, dass, weiß nicht, ob das kommt.
Oder du gründest eine Firma, die genau sowas baut.
Ja. Ja.
Ja, genau.
Lass mich gerade überlegen, wie viel Ahnung ich von KI habe. Ne? Also das ist...
Ja, da holst du die Leute, die davon Ahnung haben. Du sollst ja die Firma nur gründen, du sollst ja nicht selber machen.
Ja, dann gewinne ich morgen einfach mal im Lotto und dann könnte man das so gründlich drüber nachdenken.
Nein, du kannst dir mit ChatGPT einen tollen Pitch schreiben lassen und dann sammelst du die Millionen dafür ein.
Das wär's noch. Weißt du, wenn du dir über ChatGPT das mit den Millionen, die du aus deinem Pitch bekommst, kaufst du OpenAI und sagst, schau mal, wie viel ich schon geschafft habe.
Genau. So sieht's aus.
Ja. Yeah. Ja, Mann. Wir nennen die Firma Closed AI. Ja, wir wollen.
Ja, genau.
Und dann machen wir die Firma einfach zu und sagen, so liebe Gesellschaft, wir haben euch gerettet. Ihr habt noch mal ein paar Jahre ohne künstliche Intelligenz. Aber ja, jetzt überlegt euch das.
Dass wir doch mal auch mal was Gutes tun für die Gesellschaft.
Du meinst, oder? Wir würden OpenAI Elon Musken?
Ja. Genau.
Ich weiß
nicht. Nur, dass ich die Kohle dafür nicht habe und das heißt, ich müsste jetzt mal einen coolen Pitch schreiben. Dank ChatGPT wird es auch gelingen. Und die Millionen einzusammeln.
Das stimmt. Die Frage ist, willst du dann nicht erst MS Teams beseitigen?
Naja, was ist die größere Gefahr für die Menschheit? ChatGPT oder MS Teams?
Oh, das weiß ich nicht. Liebe Hörer, ne? Wenn ihr uns doch zuhört und nicht schon total konfus seid, wie wir von Tab Management im Browser darauf gekommen sind, dass wir ja MS Teams kaufen könnten, schreibt uns doch mal, was ist die größere Gefahr für die Menschheit? MS Teams oder OpenAI? Ja.
Ja, ganz einfach.
Aber Sandra, jetzt muss ich mal hier Ordnungsruf, ne? Wir müssen mal wieder hier.
Ja, sonst kriege ich schon wieder ein Klassenbuch eintragen.
Ja, und so viele kannst du dir auch nicht mehr erlauben, ne? Also.
Echt?
Nee.
Du hast limitiert. Ich dachte, das Buch wäre virtuell und unendlich.
Yes.
Hast du nicht noch im Dezember erzählt, du hättest das resettet?
Weiß ich nicht, ich habe ein sehr kurzes Gedächtnis.
Ja, so typisch, Mann.
Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, denn unsere Solid-Reihe nähert sich dem Ende. Wir sind nämlich beim D angekommen und das D steht für Dependency Inversion. Und ich bin der Sandra sehr dankbar, dass sie das heute erklärt, weil ich finde es doof zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich werde es in Sandras Teil erklären, also so wie ich das mir merke.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht korrekt. Man möge mir verzeihen. Wenn jemand da, ich werde natürlich auch das Wikipedia-Artikel dazu verlinken, aber die Erklärung wie Wikipedia, das hat uns nicht so gefallen. Und deswegen, ja.
Da sind wir auch wie ChatGPT, ne? Also wir wollen gar nicht hier die Fakten, wir wollen da unser eigenes.
Nein, ich interpretiere das nur. Ich verdrehe die Fakten.
Ja. Das stimmt, ja.
Also das ist, glaube ich, ein feiner, aber kleiner Unterschied. So, und zwar, wir nehmen an, wir haben zwei Komponenten. Die eine Komponente ist halt von der anderen abhängig. Also in dem Fall, weil ich Java-Mensch bin, halt eine Klasse. Und die benutzt halt eine andere Klasse. Und ich könnte natürlich hingehen und sagen, in der Klasse A, Klasse B und die wird auch initialisiert und so sind sie halt fest miteinander gekoppelt. Das ist erstmal so nicht schlimm. Das wird ja auch funktionieren. Problematik ist halt, wenn ich halt das testen möchte, kann ich die Klasse A niemals unabhängig von Klasse B halt testen. Die sind immer miteinander verwurschtelt. Das heißt, wenn ich Klasse A teste, teste ich automatisch Klasse B. Und den Beginn von Dependency Inversion. Also, ich weiß gar nicht, ich habe mir gesagt Ende 90, aber ich glaube, das war ein bisschen später, wo das gekommen ist, war die Lösung gewesen, ja, dann extrahier doch ein Interface daraus, aus Klasse B, so dass die Klasse Arno mit dem Interface halt interagiert. Und die Initialisierung davon kommt von außen. Also ein Java oder Setter sein, beziehungsweise über Constructor Injection. Und warum ist halt ein Vorteil? Naja, ich kann halt dann im Test halt den nicht die richtige Implementierung von der Klasse B geben, sondern irgendwie Fake-Implementierung oder ein Mock. Und kann halt damit halt die Klasse A halt besser halt halt abtesten. So, was mich bei der ganzen ich glaube, das war jetzt so vernünftig erklärt, oder?
Das war vernünftig erklärt. Ich kann noch ergänzen, also jetzt auch nur bei Wikipedia runterscrollen, dass die Dinger vom Robert C. Martin 95, 96, die Dokumente, also das Dependency Inversion Principle hat er 96 vorgestellt und um 95
okay, das war
schon
Ende der 90er,
ja.
Da war ich schon richtig. Vielen Dank. Und ja, was mich an den, also ich finde das ein cooles Pattern, benutze ich tagtäglich in der Arbeit. Das heißt, wenn ihr Spring benutzt oder anderen Dependency Inversion Frameworks, ist es, benutze dieses Pattern oder das Principle gang und gäbe. Was ich aber nicht unterschreiben würde, ist, dass man jedes Mal ein Interface haben muss. Ich weiß, dass es früher bei Spring irgendwie gang, also das war ein Muss gewesen, dass es ein Interface sein musste, sonst kam das Framework damit nicht zurande. Das ist aber heute nicht mehr möglich, also technische Einschränkungen hat man nicht mehr. Deswegen bin ich der Meinung, wenn ich wirklich von einem Interface nur eine Implementierung habe, dann nutze auch einfach die Klasse und lass das Interface einfach weg. Und dennoch mache ich darüber meistens über Constructor Injection, damit ich halt die Möglichkeit habe, im Test mal eine Fake-Implementierung reinzutun oder Mock, wenn ich mal halt dann mich auf die eigentliche Klasse halt konzentrieren möchte.
Genau, also das ist auch, also ich finde, ich würde das so unterschreiben, wenn ich nur eine Klasse habe, dann brauche ich nicht immer ein Interface. Man muss jetzt auch mal sagen, im Java-Kontext ist es jetzt auch nicht so schwer, ein Interface aus einer Klasse raus generieren zu lassen. Also wenn ich im Laufe meiner Entwicklung merke, oh, wir haben jetzt doch mehrere Implementierungen für diesen Service, dann ist das jetzt nicht so schwer, das Interface noch nachzuziehen. Das macht, glaube ich, IntelliJ sogar komplett über Mausklicks. Das ist
genau.
Das ist super einfach. Ich finde eigentlich, dass der Vorteil ist, dass ich nicht unbedingt mocken muss, wenn ich das einwende. Also, weil wenn ich jetzt das Beispiel von dir nehme, ich habe jetzt nur eine Klasse, dann muss ich eigentlich mocken, weil die Klasse hängt ja wieder an irgendwas dran. Oder ich kann auf jeden Fall mocken. Wenn ich aber nur ein Interface nehmen würde an dieser Stelle, könnte ich auch meine Fake-Implementierung da reingeben. Wenn das jetzt ein kleines Ding ist.
Ja, das schon. Dank Tooling in der Java-Welt geht das mittlerweile auch mit den konkreten Klassen. Also das ist halt, das würde halt auch gehen.
Okay. Aber ich meine, das ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht nochmal ein Argument für dieses Pattern. Ansonsten, ich unterschreibe, was du gesagt hast. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Interface nur habe, ist es vielleicht ganz einfach, einen ganz billigen Service zu schreiben. Und ich kann dann testen, dass meine Klasse weiterhin das Richtige macht, weil die angehangenen Systeme richtig sich verhalten.
Was auch in Ende der 90er auch gerne gemacht worden ist, wie man halt das auch Ganze halt zusammenstüppelt, da wurde halt einmal Dependency Injection Frameworks halt genannt, da gab es aber nicht viele. Da kam immer öfters halt Factory Method oder Factory Pattern halt zum Einsatz. Diese Art und Weise sehe ich zum Beispiel in der Java-Welt immer seltener, weil wir halt Dependency Injection Frameworks haben. Kann sein, dass der Factory Method halt da mit reinspielt, wenn du halt Beans definierst als Java Config. Also das Configuration, das kann man schon vielleicht sagen, dass da jetzt versteckt halt das Factory-Pattern halt mit drin ist.
Ja.
Aber das ist halt auch nur, wenn du jetzt nichts von außen kommt, könntest du auch in der Java zumindest alles per Annotation und da benimmt halt das Dependency Injection Framework halt das alles für dich.
Ja. Was du eigentlich überall hast, also wenn du willst, in den meisten Ökosystemen gibt es was Dependency Injection für dich macht. Und ja, hier würde ich sagen, um mal so auf das Prinzip so zu gucken, es ist wieder so das, was ich glaube ich bei allen Fünfen sagen kann, dass nämlich die Grundidee positiv ist, wenn du das aber bis in die letzte Klasse, bis in den letzten Szenario in deinem Team erzwingst, dann ist es zu viel. Ja, grundsätzlich gutes Pattern. Ja, ich habe mehrere Services, vielleicht habe ich einen, ich habe verschiedene Implementierungen von meinem Service, warum auch immer. Und dann ist natürlich das Interface genau die richtige Variante. Wenn ich hier gerade einen Controller, einen Service und ein Repository habe und da kommt auch nicht so viel dazu, würde ich auch auf den auf das zusätzliche Interface hier erstmal verzichten, weil es einfach Noise schafft, den Code schwerer lesbarer macht und auch, dass die Buggen und das da drin arbeiten schwieriger macht. Wenn du überlegst, du hüpfst in deine Klasse, dann hüpfst du in ein Interface, musst in die Implementierung reinhüpfen. Es gibt immer nur eine Implementierung. Die Hälfte der Debug-Schritte, die du machst oder wenn du durch den Code durchgehst, ist gefühlt überflüssig.
Korrekt. So, ich hatte das Gefühl, also weil wir jetzt auch am Ende von den Solid gekommen sind, desto weiter wir im Buchstaben vorangeschritten, desto kritischer wurden wir eigentlich bei den Prinzipien. Also ist so, weil es so meine subjektive Wahrnehmung auf die ganze Geschichte.
Ja, vielleicht haben, ja, doch. Wobei ich ziehe es auf alle Pattern gleichzeitig, ne? Wenn du es dogmatisch vertreibst und dein Team dazu zwingst, was zu machen, ist es schon mal falsch.
Da gebe ich dir auch, möchte ich ja auch nicht widersprechen. Nur ich habe so den Eindruck, dass wir halt, desto mehr wir nach rechts kamen mit den Buchstaben, desto mehr wir mehr Fälle gefunden haben, wo wir eigentlich im Prinzip halt kritisch gegenüberstanden.
Ja, sagen wir mal so, mit der Barbara Liskov war noch alles okay. Bei den Interface-Segregation-Pattern vor 2 Wochen kam der große Bruch und jetzt kann Dependency-Inversion es auch nicht mehr retten.
ja, so ungefähr.
Ja. Ja. Sehr schön, aber damit so haben wir diese Serie ja auch schon abgeschlossen.
Genau, wir haben damit Solid. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch weitere Clean-Code-Prinzipien auf dem Lager. Das heißt, wir werden weiterhin noch ein paar Clean-Code-Prinzipien einfach mal auf den Stack werfen.
Ja, ich bin gerade nochmal durch unsere Themen gegangen, das ist schon, 2, 3 sind noch übrig.
So wenig?
Na, das ist ganz schön voll, wir müssen mal, ja, da warten spannende Sachen auf euch.
Genau, also wir werden dem Programmieren nicht leid.
Ja, kommen wir zur wunderbaren Kategorie Konsum und das sind Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und heute gehört diese Kategorie alleine der Sandra, ich darf hier und da ein bisschen mitreden. Zu meiner Verteidigung, ein Thema wurde verschoben. Ja, ich hätte, ja.
Aber ich habe dir ein Thema auch vorgeschlagen, dass du es reinnehmen können. Zu meiner Ehrenrettung.
Ja, das stimmt. Also ich hätte, ne, das eine ist auch nur ein Follow-up, die zählen eh nur so halb. Das Follow-up ziehe ich auch mal gerade nach oben, weil es ein Follow-up ist, sehe ich gerade.
Ja.
Aber heute hat Sandra die Kategorie komplett erobert. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen. Ja.
Ja, ich war heute so total auf Konsum eingestellt. Ich hab sogar den Podcast hier mit unseren Ready for Review-Getränk angefangen.
Das stimmt. Da gab es heute die leckere Paulaner-Spezi, die uns leider nicht dafür bezahlen, dass wir das sagen.
Ich glaube, ich sollte dem mal eine E-Mail schreiben, dass wir so oft Paulaner-Spezi hier im Podcast erwähnen, dass sie uns doch echt mal hier eine Flatrate mal schenken könnten.
Oh ja. Naja, zu viel sollen wir ja davon auch nicht trinken. Aber kommen wir zu unseren Themen, denn es gibt, wir haben es nicht so auf dem Konsum, aber es gibt ein Follow-up, denn du hast weitergelesen.
Im Jahre 21 habe ich nämlich die Hexer-Trilogie angefangen. Eigentlich das ist die Hexer-Saga, aber das ist eigentlich eine Trilogie und mit vielen Vorgeschichten. Und damals war ich total begeistert, weil ich auch die Vorgeschichten gelesen hatte. Jetzt bin ich zum Ende hin in die eigentliche Saga gekommen und die letzten 2 Teile waren echt zäh. Also das hätte man sich echt sparen können. Deswegen habe ich gesagt, also das muss ich hier nochmal auf die Agenda bringen. Weil wenn die Leute jetzt wegen meiner Empfehlung die Hexer-Trilogie gelesen haben und dachten, was ist das für ein Scheiß? Und dann ein bisschen meine Ehre zu retten. Also die Hexer, also das ist, wie gesagt, die Vorgeschichten sind mega spannend, auch schön zu lesen. Die ersten zwei Bänder halten auch das Niveau. Und das dritte und vierte Band, das ist echt zäh. Das hätte man auch an einem Band machen können und viel, viel kürzer. Also das ist dann, irgendwann denkt man sich, ja, das kommt nicht weiter mit der Story, es kommt nicht weiter mit der Story. Ah, jetzt kommt was Neues auch und dann wieder wird 100 Seiten lang über einen Sachverhalt philosophiert. Deswegen muss ich so ein bisschen nochmal der ganzen Sache einen Dämpfer geben.
Okay, gut.
Ich verlinke die ursprüngliche Folge, wo wir Hexer hatten. Dass man noch mal, da nochmal auch reinhören kann.
Ja, und die nächsten beiden gehen eigentlich so voll in mein Metier. Aber
ja, ich war total überrascht, dass du das nicht schon gesehen hast.
Das ist so eine Serie, die schiebe ich so vor mir her. Also nicht, dass ich es nicht sehen will. Vielleicht fange ich jetzt auch bald mal damit an. Mal schauen, was du jetzt gleich erzählst. Weil die ist, glaube ich, auch bei Disney Plus jetzt.
Genau, die ist bei Disney Plus und deswegen habe ich sie wieder entdeckt.
Und ja, ist eigentlich alles, was ich mag, aber es ist noch nicht gestartet. Wovon reden wir denn?
Wir reden von The Orville. Und das ist eine Serie, also ich weiß nicht, das ist eine Parodie. Naja, also es ist keine Star Trek-Serie, aber leiht sich viele Sachen von Star Trek aus und ich finde, das ist an vielen Stellen eine Parodie, aber auch sehr gesellschaftskritisch. Und ich habe sie damals auch angefangen, auf dem DVD zu gucken, weil sie, glaube ich, nur bei Amazon gab. Und die Staffel 2 kam die ganze Zeit auf DVD nicht raus und da war ich total erfreut zu sehen, dass Disney Plus jetzt das als bei sich im Streaming halt mit aufgenommen hat. Und dann habe ich vor ein paar Tagen Staffel 2 weiter angefangen. Also Axels Kommentar ist eigentlich, er findet die Witze total bescheuert. Und er versteht gar nicht, warum ich das total witzig finde. Ich finde aber auch, bei viel Witzigkeit ist da auch viel, auch ein bisschen Gesellschaftskritik mit dabei. Und deswegen gucke ich sie eigentlich recht gerne. Also trifft zumindest meinen Humor.
Wo wir ja wissen, der ist speziell.
Hat kein Iron Sky Niveau. Also darfst du es gucken, Daniel.
Ja, mal gucken. Das werde ich aber schauen. Ich werde es irgendwann bewerten, ja. Da gibt es 3 Staffeln, glaube ich, von, ne?
Ja, genau. Und ich habe jetzt mit der 2. Staffel angefangen. Mal gucken, wie schnell ich sie dann durchschaue.
Sehr schön. Und das nächste, da wollte ich dich schon fast fragen, ob die 90er so ungefähr angerufen haben. Es ist aber ein bisschen neuer. Ist, glaube ich, irgendwann in den letzten 10 Jahren kam der, glaube ich, raus. Ich weiß das gar nicht.
Und ich habe ihn wiederentdeckt.
Du hast ihn wiederentdeckt. Was hast du wiederentdeckt?
Ja, und zwar Traumschiff Surprise, Periode 1. Und Netflix-Algorithmus. Also Axel und ich wussten nicht, was wir gucken. Wir haben gesagt, Netflix soll entscheiden. Und dann kam halt Traumschiff Surprise raus. Und ich habe mich total kaputt gelacht. Und also wenn ihr einen lustigen Abend verbringen wollt, auf jeden Fall sie empfehlen. Aber warum ich den Podcast was mitgebracht habe, war Axel fand ihn total bescheuert und einfach nur fremdschämen. Und er versteht auch nicht, wie man sowas anschauen kann. Und da habe ich mal bei Wikipedia mal nachgeschaut. Und dieser Film war der erfolgreichste deutsche Film, der bei jedem produziert worden ist. Und das wollte er mir nicht glauben, weil er ihn so bescheuert fand.
Ich dachte auch eigentlich immer, dass der Schuh des Manitou der erste gewesen wäre. Aber es ist andersrum. Also der Schuh des Manitou ist nicht so erfolgreich gewesen wie der Film.
Genau, er war der erfolgreichste, bis halt dieser Film rauskam.
Genau, und der wird nächstes Jahr 20 Jahre alt.
Echt jetzt?
Ich habe gerade geguckt. Erscheinungsjahr 2004.
Okay, also das ist schon. Und der kommt mir vor, als ob der erst gestern rausgekommen wäre.
Tja, ne, die Uhr tickt.
Die Uhr tickt, ja. Naja, auf jeden Fall, ich meinte im Vorgespräch zu Daniel, es hat schon ein bisschen Iron Sky Niveau. Und da war der total entböst. Der wollte mich schon aus dem Podcast hier rausschmeißen.
Ja, es hat nämlich damit, also wirklich, also. Ist jetzt auch nicht der höchste, also ich würde sagen, der Film ist besser. als Iron Sky.
Ja, das ist anders, aber vom Humor her finde ich, da tut sich nicht viel. Natürlich ist es ein bisschen anders, aber von der Blöderei her ist das irgendwie schon.
Sandra, du bist so kurz vor Filmverbot in der Konsumkategorie. So kurz, ja?
Also nur, weil ich Iron Sky mal erwähnt habe.
Nein, weil du das immer noch so in die Luft, also, ja, also, uiuiui.
Ja, ich glaube, ich erwähne das nur, weil ich weiß, dass ich dich damit triggern kann.
Ach so, was würdest du machen?
Ja, du etwa nicht, oder
was? Nein, das ist mir total fremd.
Genau.
Pushy Sandra hier.
Krawall Daniel. Ja. Oh.
Sehr schön. Über den nächsten Film, ja, da können wir nicht. Da bin ich mal gespannt. Also das könnte auch kontrovers werden, da bin ich sehr gespannt. Sollen wir sagen, worüber wir sprechen nächstes Mal?
Genau, da habe ich einen Guck-Guck-Befehl. Wir reden über den Black Panther Wakanda Forever. Das ist der zweite Teil, ne?
Ganz genau, ja.
Ja. Und das ist halt wieder auch wieder eine Marvel-Verfilmung. Und ja.
Also wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, könntet ihr uns auch gerne bei Mastodon, Twitter, Brieftaube oder Kontaktformular mitteilen. Dann lassen wir das in den Konsum so ein bisschen einfließen. Ich bin da echt mal, ich will jetzt gar nichts dazu sagen, ich bin einfach mal gespannt auf die Meinungen aus der Community und auch deine Meinung.
Ja, ich bin gespannt. Können wir schon kurz anteasern. Wie fandest du den ersten Teil?
Sehr gut.
Ja, ich finde ihn auch sehr gut.
Also der erste richtig, richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt natürlich, mir fehlt da sicherlich der Hintergrund, was da so kulturell, ne, da geht es ja auch viel um diese kulturellen Hintergründe und alles, ja, und da fehlt natürlich mir so ein bisschen die Erfahrung. Ich finde den Film aber einfach als Film sehr, sehr gut. Ich mochte die Charaktere alle sehr gerne. Toller Film, gucke ich gerne. Ja.
Wunderbar. Ich bin gespannt auf Teil 2 und auf die Diskussion darauf.
Ich auch sehr. Also das ist wirklich, da freue ich mich richtig auf die Aufnahme in 2 Wochen. ja, da bin ich sehr gespannt.
Mega.
Auf jeden Fall.
Ja, das war's für heute.
Ja, krass. Schon wieder so eine, ja. Wie lange haben wir heute gemacht? 1,5 Stunden. Noch nicht mal ganz. Vor allem eine kurze Folge.
Ja, aber wir hatten ja auch die Bitte gehabt, dass wir nicht bis 10 Uhr abends hier im Büro machen.
Ja, das stimmt. Genau. Und wir haben bei Themen heute einen Ausflug gemacht. Also keine Ahnung, das muss ich mir nachher nochmal, oder nicht nachher, beim Schneiden nochmal anhören. Wie wir denn da...
Ja, aber das war in guter Ready-for-Review-Manier sind wir links abgebogen.
Nee, das ist einfach Handbremse gezogen und dann über MS Teams und ChatGPT drüber gerumpelt.
Nee. 180 und weiter geht's.
Ja.
Geil. I like it.
Me too. sehr schön. Wenn ihr euch diese Folge auch gefallen habt, wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Auch die Audioqualität gerne mal. Also das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber erstmal, ob ihr einen Unterschied hört, sowohl bei Sandra, aber auch generell, weil wir jetzt ein bisschen mehr dann noch mal ein paar Einstellungen geändert haben. Das wäre für uns ganz interessant, ob ihr da was, ob euch was aufgefallen ist oder ob es einfach so wie immer ist. Ne? Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen dran gearbeitet und da wollen wir natürlich wissen, ob wir da noch was verbessern können. Aber auch sonst, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder auch positive Sachen. Und wenn ihr ganz positive Sachen habt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes oder so eine positive Bewertung da lasst. Denn das schafft natürlich Reichweite und da freut man sich auch, wenn man mal so ein paar Sternchen bekommt. Könnt ihr mal überlegen, ob ihr da Zeit und Lust für habt. Ansonsten, heute ist der 3. Februar, das war Folge 41 und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, und da gibt es die Antwort auf die Frage.
Welche Frage? Ist das jetzt schon so hochgekocht? Also meinst du jetzt den Film?
Nein, das ist die 42. Folge.
Ach, das war mir jetzt zu viel Transfer. Ich habe hier gerade gesessen und ich habe sonst immer so ein Problem damit, die Folgennummer mir im Kopf zu merken. Ja?
Ja.
Auch weil Apple Podcasts uns immer... Also die zählen anders, als wir zählen. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die so zählen. Ne? Also, bei Apple ist die 0. Folge die erste. Und jetzt auch noch daran denken, dass es die 42 ist. Uiuiui, Sandra, da hast du mich jetzt...
Dafür bin ich ja zuständig.
Das war der intellektuelle K.O. für mich, der rechte Haken. Und dann bin ich vom Segelschiff ins Wasser gefallen. Und ja.
Oh, ja, und ich hoffe, du hast eine Schwimmweste angehabt.
Nee. Ich war so beschäftigt damit, dass ich meinen Piratenhut und mein Piratenbein tragen kann.
Ja, okay. Aber ich hoffe, das Bier ist nicht nass geworden.
Ja. Ach ja, alles klar. Alles dann klar. Euch eine tolle Woche und eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.